in den nächsten, der nächsten Stunde noch kurz etwas gesagt über diesen Hochstate, über das Oxford, was Carleton. Der Hochstate hat ja also diese Idee, dass das nicht etwas ganz Besonderes sei. Dann steht er eigentlich in einer alten Tradition, die man neuplatonisch nennen mag. Nun, es ist natürlich so, dass für den Menschen naiv das Licht, das von der Sonne kommt, ist natürlich ein Lebensprinzip, das haben die Leute immer gewusst und suchten nun diese Tatsache auch zu fassen. Nun, bei Grundstedt ist es so, nicht wahr, das Licht ist offenbar, und das ist da so, geht doch so bis ins 17. Jahrhundert. Das Licht ist ja nichts Materielles, so nein, in diesem Sinne ist nichts Materielles. Und da man nun in dieser Begriffswelt lebte, wo eben entweder etwas eine Materie oder eine Form ist, so folgte man daraus, man folgte also, dass das Licht im Mittelalter folgte man so, das Licht sei eine Form, eine Spezies. Nicht wahr? Das Wort Spezies, das brauchen wir noch in der Zoologie. Das ist also eine begriffliche Klasse, nicht wahr? Die Spezies des Menschen oder der Affen. Und daher ist also auch das Licht ist eine Spezies. Und das Merkwürdige dabei ist nun, dass das Licht von der Lichtquelle sich ausbreitet auf immer größeren Kugeln und zu immer größeren Rollen. Und daher nannte man das die Multiplikation der Spezies. Zuletzt steht natürlich immer der Gedanke dahinter, dass die Quelle des ganzen Begriffs Hierarchie Gott sei und von Gott strömen eben die Formen aus und erzeugen so die Welt. Und das Licht ist sozusagen ein sichtbares Gleichnis dieser Erscheinung. Dadurch wird also das Licht auch etwas Göttliches. Nun, diese Vorstellung finden Sie zum Beispiel auch noch bei Goethe, nicht wahr? Während der Sonne, auch die Sonne hat, die Sonne ist im Süden, mit uns, nicht wie uns, ist Gottes eigene Kraft. Während das Auge Sonne hat, die könnte die Sonne es erblicken. Legt nicht in uns des Gottes eigene Kraft, die könnte es erblicken. Und dieses ist eine Paraphrase eines Satzes bei Plotin. Plotin ist ein spätantiker platonischer Autor, der deshalb besonders wichtig ist, weil seine Schriften uns vollständig erhalten sind, hat sonst da ganz wenige Autoren mehr zu finden. Schmeiß ist ja verloren gegangen, der Plotin hat ja einen gehörigen Einfluss. Nun, war aber ein heidnischer Autor. Nun, das ist zunächst rein philosophisch, aber hat dann also die Folge gehabt, das was ich für das Licht, das heißt für die Optik interessiert bin. Da gibt es dann also den Schüler, den berühmtesten Schüler von Grosstädter, das ist Roger Bacon. Roger Bacon war auch ein Franziskaner. Wenn Sie in den Materialien zur Geschichte der Farbenwelt bei Goethe lesen, dann heißt es, er sei ein Mönch gewesen, hätte seine Zinne gelegt, was ist natürlich ein Missverständnis. Die Franziskaner waren eben ursprünglich gerade keine Mönche. Das heißt, sie lebten eben nicht im Kloster, sondern sie waren wirkten in der Welt als Seelsorger, als Prediger und daher auch dann besonders ein starker Konflikt war zwischen den Franziskanern und den Weltpriestern, da die Franziskaner als Konkurrenten betrachtet wurden, eben in der Frankfurter Seelsorge, der Beichte, der Predigt. Natürlich, wie das so geht, zunächst war ja der Franziskanerorden auch bewusst auf Armut ausgerichtet. Man sollte also gar nichts besitzen als Bettelmönch. Die Zeit kein Mensch halt einfach Bettelmönch werden. Man sollte auch keine Klöster haben, sondern die Orte, wo diese Mönche wirkten, sollten eben die Häuser, falls sie dort gebrauchten, das könnte man schlecht machen, zur Verfügung stellen. Ursprünglich sind auch die Bettenoffizierten nicht von den Orten gebaut worden, sondern von den Städten. Auch in Zürich, die Predigerkirche, also das die Dominikanerkirche, ist ursprünglich von der Stadt gebaut worden und die Franziskanerkirche, die Papische Kirche auch. Später, wenn man eben in der Seelsorge so erfolgreich ist, hatte das dann immer zur Folge, dass die in den Seelenheimen besorgten Stiftungen zugunsten der Kirche machten und dann das ist von Übermenschen, die den Orden eben die Stiftung akzeptierten. Das sind dann die Franziskaner, die Dominikaner, und das sind dann also bald gleich die Kirchen geworden. Nun, der Roger Bacon war ein sehr händelsüchtiger Mensch. Ich habe das auch mal als wichtige Werke gefunden, wo er hauptsächlich alle anderen heruntermacht und dann wird er nicht verstanden und er wüsste, was die Besser. Daneben war er ein großer Fantast. Er war überzeugt, was war er, dass also die Naturwissenschaft mathematisch sein müsse und dass wenn man die richtige mathematische Naturwissenschaft hätte, dass man dann also die größten Erfindungen realisieren könne, zum Beispiel Mikroskope und Fernrohre, also das heißt einfach optische Einrichtungen, mit denen man in beliebige Distanzen zieht oder solche, in denen man beliebig scharf vergrößern kann, dass man Wagen bauen könnte, wo sie fahren, dass man Unterseeboote bauen könne. Alles das hat er also beschrieben, irgendeine konkrete Vorstellung, weil das realisiert werden könnte. Hat er gehabt. Er hat dann natürlich durch das auch Hände bekommen, ist dann eingesperrt worden von seinem Orden. Er war eine Zeit lang Professor in Paris, er war lange eingesperrt. Wann er genau gestorben ist, weiß man nicht, dass die biografischen Einzelheiten für solche Leute sind meist spärlich, wenn sie nicht irgendwie in einer Chronik vorkommen, weil sie politisch sehr wichtig waren. Wenn sie sehr fromm waren und irgendwie als heilig galten in ihrer Zeit, dann hat man natürlich dann später ein Leben dieses Heiligen geschrieben, aber das hat dann gar keinen historischen Wert im eigentlichen Sinn, was die Einzelheiten angeht, denn dann werden eben wesentlich die Unterrichtung, die dieser Heilige geleistet hat. Und zwar ist es ja immer so, und zwar die Hauptwunder finden ja nicht zu Lebzeiten des Heiligen statt, sondern eben an seinem Grab, und zwar wenn er dann tot ist. Dann ist eben sein Überbleibsel, und wie viel das Grab ist, das ist ein ganz besonderes Wundertätig. Die frühen Heiligen sind dann einfach vom Volk als heilig geklammert worden. Später hat dann die Messia, die Kurie, diesen heilungsschwächlichen Prozess an sich genommen und das war dann wiederum eine hochpolitische Sache. Und man musste dann sehr viel bezahlen, dass man sich in einer solchen Heiligen zugesprochen hat. Sie wissen das in der Zeit, dass man den Aufwände führt. Und da geht auch ein Mist, wo man also auch wiederum dann für den Fortun mit dem Stoff dieses Heiligen in die Heiligen gesprochen und in der anderen katholischen Weise. Und der Schweiz da auch ziemlich viel bezahlen musste, damit das wieder nicht zu Ende geführt wird. Nun, dann weiß man also von einem Dietrich von Freiberg, einem deutschen Mönch, der auch noch im 13. Jahrhundert lebte, der hat dann ein Buch über den Regenbogen geschrieben und schon gesagt, dass also der Regenbogen durch Reflexion des Lichtes in den Wassertröpfchen des Regens entsteht, während man früher immer glaubte, dass die Wolken, in den, der Regenbogen in den Wolken entstehen, und das war ganz sehr unklar, wie das stattfinden solle. Roger Bacon hat in der Tat sich auch für den Regenbogen interessiert. Ich meine, das ist ja klar, dass man sich für den Regenbogen interessiert. Das ist etwas sehr Schönes und Eindrucksvolles. Und wie Sie alle wissen, wie klar, mit der Regenbogen auch das große Friedenszeichen, weil eben den Bogen, den Jahwe im Himmel aufbringt, nach der Sintflut. Der wird ja immer als der Regenbogen gedeutet, dem auch gewisse Leute meinen, es könnte vielleicht der Halbmond sein, aber diese Deutung ist wohl nicht so überzeugend. Und nach der Sintflut ist es plausibel, dass dann ein Regenbogen erscheint und ihn nicht wahrnehmen kann. Moses, wo also die Geschichte steht, da ist es ja so, dass sie den Regenbogen, also darin, den Regenbogen dann am Himmel erscheinen lässt, damit er sich erinnert daran, dass er mit den Menschen wiederum einen Bund geschlossen hat und seinen eigenen Sorgen gesenkt hat. Denn der Alte Sache. Und ja, ein äußerst zorniger Gott, der eben immer die Quartelle hat, weil die Gefahr groß, dass er die ganze Welt vernichtet. Und dann steht er den Regenbogen auf und erinnert sich, dass er das nicht tun soll. Und daher ist das also ein drittes Zeichen. Das war natürlich für diese Leute ein weiterer Grund, die Regenbogen zu beschäftigen. Der Roger Bacon hat den Öffnungswinkel des Regenbogens gemessen, nicht wahr? Der Regenbogen ist ja immer gleich groß, wo er auch erscheint, nicht wahr? Und man muss also den Regenbogen durch einen Öffnungswinkel charakterisieren. Dieser Radius, der ist, wie also Roger Bacon schon wusste, 42 Grad. Der Dietrich von Freiberg hat nun also den Regenbogen erklärt, nicht wahr? So, das ist der Wassertropfen, da kommt der Strahl herein, wird gebrochen, wird irgendwie reflektiert und kommt hier heraus. Und diese, ich habe das jetzt übertrieben gezeichnet, und dann müsste also diese Ablenkung da einmal Strahlstand 42 Grad sein. Nun, er hat offenbar die Aussage von Wosch nicht recht verstanden und gemeint, er meine den ganzen Durchmesser und daher gibt er dann für den Radius nur 21 Grad an. Daraus folgt auch, dass er selbst offenbar die Öffnung des Regenbogens nicht gemessen hat, das muss man mit einem Astrolab machen, also mit einem Maßstab, wo man einen Quermaßstab hat, wo man dann schiebt, was zusammenfällt. Das ist natürlich so, man muss das zur Hand haben, wenn der Regenbogen scheint. Der Regenbogen ist eine flüchtige Erscheinung. Es ist also schon nicht ganz banal, dass man die Öffnung des Regenbogens messen kann. Wenn Sie das also müssten, nicht wahr, wollten, dann müssten Sie also auch Glück haben, dass Sie eben gerade einen Regenbogen sehen und gerade das Messinstrument zur Hand haben und dann eben schauen und dann noch messen können, und der Regenbogen ist, bevor Sie die Messung fertig haben, noch nicht verschwunden. Sonst das also nicht möglich. Und ich finde es immer schon eine Leistung, dass jemand also doch diese Messung auf einen Grad genau gemacht hat. Denn das ist ja, jeder, der schon experimentiert hat, weiß, dass mit primitiven Mitteln ist eine Genauigkeit von einigen Prozent gar nicht so ohne weiteres zu erreichen. Wenn man sich das vorstellt, dann muss da richtig das in die Mitte des Regenbogens schauen, das heißt, man muss genau so schauen, dass man die Sonne, nicht wahr, die Richtung der Sonne schaut, dann muss man Radius messen, und dann soll man das also auf ein Grad genau tun. Das glaube ich nicht ganz, Nun, zum Schluss gab es dann also den Herrn Vitello, oder Vitello, der dann ein Lehrbuch geschrieben hat über Optik. Dieses Lehrbuch ist ziemlich dick und ist im Wesentlichen, man sieht daraus, dass das also eine Art Kommentar ist, das ist also geschrieben und ein ausführlicher Kommentar oder Ergänzung eines arabischen Werkes eben von Al-Hasan, also von diesem Hassan, der im 9. Jahrhundert oder im 10. Jahrhundert gelebt hat, ein Araber. Der Wittgenau hat dann also um 1300 herum dieses Buch sozusagen kommentiert oder neu herausgegeben und bearbeitet. Auf der Bonn-Bibliothek gibt es einen sehr schönen Band, ein weißer Druck, von etwa 1550, wo die Optik von Al-Hasan und die Optik von Wittgenau beide drin sind. Das Lehrbuch von Wittgenau galt etwas zeigt als das maßgebliche Lehrbuch der Optik. Beide Bücher sind, das ist also ein Foliant, so dick. Beide Bücher sind von 300 oder 400 Seiten und zweispaltig Druck mit mehreren Figuren. Ich habe dieses Buch angeschaut. Am letzten Donnerstag habe ich das Fleischstuhl angesehen. Und man kann das also haben auf dem Lesesaal. Das geht dann Tradition. Und man sieht daraus, dass diese mythologische Arbeit im Wesentlichen über diese arabische Arbeit herausgeht. Beide Bücher enthalten zunächst einen großen mathematischen, das heißt geometrischen Abschnitt. Dieser geometrische Abschnitt ist aber zwar sehr umständlich und man sieht hier überall drin, ist aber ganz mathematisch dargestellt. Aber die Mathematik ist dann so recht primitiv. Es werden ganz elementare Sätze umständlich gewiesen, zum Beispiel man hat einen Kreis, man richtet im Kreiszentrum das etwas Lot und man zeichnet in die Geraden von einem Punkt auf diesem Lot auf den Kreis und dann wird gewiesen, dass diese Geraden alle gleich lang sind. Das die dass man also umständlich gewissen, solche Sachen werden gewissen. Man wird auch diese Ähnlichkeitssätze bewiesen. Es gibt auch etwas, was über den Artikel hinausgeht, nämlich einen Abschnitt über Kegelschnitte. Er weiß also schon der Al-Hasan, dass die Parabel einen Brennpunkt hat und dass, wenn man eine Lichtquelle im Brennpunkt hat, der Parabel hat, dass dann alle Strahlen parallel reflektiert werden müssen und vielleicht ein paralleles Strahlen von der Parabel im Brennpunkt gesammelt werden. Diese Wissenschaft geht auf die Spätantike zurück und ist also auch mit wesentlichen Dokumenten. Der Wittgenau reicht an und etwas, was steht also auch etwas Vertretung drin, nicht mal das Vertretungseinfall. Gebrochener Strahl und Lot auf die Fläche, die liegen alle in einer Ebene und dass das dichtere Medium den Strahl auf das Lot zubringt und das dünnere Medium vom Strahl Lot wegbringt, das wird alles beschrieben, wobei auch eine Apparatur beschrieben wird, wie man solche Brennpunkte messen kann. Ich habe in anderen Schichten gesehen, dass das bearbeitete Wittgenau hätte diese Apparatur erfunden, das ist aber nicht wahr. Es steht genau gleich unverständlich beschrieben bei Al-Hasan. Also, ich habe mir die Mühe gemacht, das wirklich zu begreifen, wie diese Einrichtung ist. Es wird alles in Worten beschrieben und es ist eine Figur, eine Abbildung, aber diese Abbildung ist ebenfalls unverständlich und man müsste also sich kolossal Mühe geben zu begreifen, was da eigentlich beschrieben ist, die kleine Energie hat nicht ausgereicht, um das zu machen.
aber wer das also zuwiderum jetzt halt suchen, der sehr begrüßt.
Da rauskommt, der Nachteil ist natürlich, dass das auf Lateinisch geschrieben ist, aber wie immer ist das Lateinische nicht das Problem, auch wenn es übersetzt wäre, würde man genauso wenig. Nun, der Wiederum hat nun aber Sprechens Winkel gemessen, und zwar gefasst, hat er den Sprechenswinkel als Funktion des Einfallswinkels gemessen. Es gibt eine Tabelle von 55 Grad und stellt fest, dass am Anfang der Sprechenswinkel ungefähr, also soweit er messen kann, proportional zum Einfallswinkel ist, aber später tritt dann eine merkliche Abweichung von der Proportionalität ab. Nun, das ist der Stoff, auf dem dann Kepler sein, ja, noch etwas muss man sagen, sowohl bei Al-Hasan wie auch bei Michelio gehört in die Optik immer eine Theorie des Sehens und eine Theorie des Auges. Es wird also immer die Anatomie des Auges beschrieben, das das Auge gemacht ist, natürlich kann man das auch als Auge feststellen. Dabei ist die Vorstellung die, dass das Sehzentrum im Zentrum der Kristalllinse selbst. Das Argument, dabei wird dann gesagt, darum muss eben das Auge kuppelförmig sein, denn wir müssen ja nach allen Seiten sehen können, und dann dreht sich das Auge so und nicht darum. Und das Zentrum des Auges bleibt immer in Ruhe, das ist das Sehzentrum. Und darum sehen wir dann das Bild immer klar, weil die Strahlen gehen. Also das Zentrum der Linse, die Linse, das ist das Sehorgan, diese Vorstellung. Nun, in diesem Zustand der optischen Wissenschaften, die Optik gehört übrigens zur Meteorologie, weil nämlich das Sehen der Lichtstrahlen sich im Luftraum abspielt, Luftraum. Und es geht, das ist doch so bei Descartes, seine Theorie des Regenbogens steht nicht in der Bioptik, sondern in der Meteorologie. Weil der Regenbogen ist eben ein meteorologisches Phänomen, ein Phänomen, das im Luftraum erscheint. Also das ist auch Tradition, auch bei Descartes. Also Kepler tritt nun auf und nun möchte ich vielleicht, weil das doch eine der bedeutendsten Personen ist, die wir kennen, auf den Kepler etwas eingehen. Und denn der Kepler hat nun als zwei Hauptarbeiten über Optik geschrieben. Das eine heißt Ad Visionem Paralytomena, das heißt Nachträge zu Vitellio oder Ergänzungen zu Vitellio. Das ist also wiederum ein Kommentar zu diesem Werk von Vitellio, wo er gewisse Fragen, die dort nicht gelöst sind oder falsch gelöst sind, diskutiert. Und er hat dann später, wie er erfuhr, dass der Galilei mit dem Fernrohr so große Entwicklungen gemacht hat, selbst die Theorie des Fernrohrs entwickelt und zwar im Prinzip ganz richtig. Wenn er auch gewisse Fehler gemacht hat, ja, Tradition bedient sind. Und diese keplersche Optik hat dann wohl auch zum Ausgangspunkt gegeben. Nun, ich habe hier ein Buch mitgebracht, das kann man kaufen und ist ganz neu, ist das Jahr herausgekommen. Kostet 46 Franken 70 und ist von Walter Gerlach und Marc Hals über Johannes Kepler, Dokument zu Leben und Werk. Und das ist also als, wie soll ich sagen, Andenken an seinen 400. Geburtstag herausgekommen, letztes Jahr, er ist 1571 zur Welt gekommen. Dieses Buch ist nicht ein wissenschaftshistorisches Werk, sondern das ist im Wesentlichen ein Bilderbuch. Aber ein sehr schönes Bilderbuch und was da steht drin zu lesen, ist im Ganzen sehr verständlich. Ich glaube, Walter Gerlach, das ist der Professor in München, David Uralt, der den Stern-Gerlach-Versuch gemacht hat, zusammen mit Otto Stern, und war ein sehr guter Experimentalphysiker, der sich immer so für historische Fragen interessiert hat. Wie man dann ist, das weiß ich nicht mehr, was ist. Ich habe fast den Eindruck, das ist eine Art Bibliothekarin oder so etwas, die ihm alle diese vielen Bilder, die er da drin abbildet, beschafft. Und ich gebe wieder das Buch herum, teils sind die Farbe, teils sind die Eisenbahn. Es gibt auch Autogramme, nicht wahr? Die Schrift von Petro, von Galilei können Sie da sehen. Ich finde, das Buch ist sehr reizvoll und illustriert die Zeit. Und die Keplers Werke sind schon letztes Jahrhundert, vor 100 Jahren, von Christian Frisch herausgegeben worden, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ja, nein, von Christian Frisch herausgegeben worden. Und dann hat man in den 30er Jahren dieses Jahrhunderts eine zweite moderne kritische Gesamtausgabe des Werks veranstaltet. Und zwar war das die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Bayerische Akademie der Wissenschaften haben das gemacht. Und die Herausgeber heißen Van Dijk und Max Kaspar. Das ist eine moderne, sehr schöne Edition mit Kommentar. Freilich auch, hier sind die Werke in den Originalsprachen, also in einem altertümlichen Deutsch, wobei ja die Orthographie oder Nicht-Orthographie der damaligen Zeit beibehalten worden ist, oder dann ist es lateinisch. Es sind auch die Briefe herausgegeben worden dort in dieser Edition. Diese Edition ist aus der ETH. Das sind wunderbare Großquant- oder fast Folio-Bände, die von einem Privateinband in Halbpergament sehr geschmackvoll gebunden sind. Das ist also in der ETH, sehr schön. Und dann haben Kaspar und Van Dijk 1930 eine Auswahl der Briefe Keplers und auch Briefe an Kepler herausgegeben. Das sind zwei Bände und da sind nun die Texte alle ins Deutsche übersetzt, also auch die lateinischen Texte sind alle ins Deutsche übersetzt. Ich habe doch von meinem Vater gehört, diese Briefauswahl. Kann man wahrscheinlich, also entweder auf der Polybibliothek oder auf der Zentralbibliothek, nicht. Ich möchte Sie übrigens darauf aufmerksam machen, was offenbar nicht alle Studenten wissen, nach dem, was man nicht gefragt hat. Ich glaube, die Zentralbibliothek, die hat den Zentralkatalog für Zürich. Das heißt, auf der Zentralbibliothek, die dort den großen Zentralkatalog, sind alle Bücher, die irgendwo in Zürich auf einer öffentlichen Bibliothek sind, registriert. Und wenn man also ein Buch sucht, dann soll man immer auch auf der Zentralbibliothek im Zentralkatalog nachsehen. Es ist sogar oft bequemer, wenn man zum Beispiel befürchtet, es sei von vornherein, es sei nicht auf der ETH. Wenn man dort hingeht, ist es dann auf der ETH, dann finden Sie den Verweis, es sei auf der ETH. Ist es nicht, so ist es vielleicht auf der Zentralbibliothek oder auf der Museumsgesellschaft oder irgendwo. Wenn Sie sich anmelden auf der Zentralbibliothek, dann bekommen Sie eine Karte. Und dann wiederum die Zentralbibliothek auch dieses Buch dann zu beschaffen. Alles, was dort registriert ist, kann man ja durch die Zentralbibliothek bekommen. Man kann auch immer durch Bibliothek, auch durch die Polybibliothek, Bücher suchen lassen, die nicht in Zürich sind oder nicht in der Schweiz sind. Die lassen sich dann kommen aus einer ausländischen Bibliothek. Ich habe auch zu einer Zeit, die ich über Newton gearbeitet habe, gewisse Bücher aus London bezogen. Die hat man mir geschickt durch die Bibliothek. Das gibt einen internationalen Bibliotheksaustausch. Das muss man dann natürlich warten. Das geht nicht zwei Tage, aber das macht man. Gelegentlich ist man eben doch froh, wenn man etwas einmal sehen kann, was nicht leicht erhältlich ist. Freilich ist es klar, dass also alte Sachen leihen die Bibliotheken nicht aus. Also Sie können natürlich nicht ein Buch aus dem 17. Jahrhundert, das in der Schweiz hier vorhanden ist, hat runtergekommen lassen, das gibt auch die unserer Bibliotheken. Aber man kann sich ja heute Fotokopien unter Umständen kommen lassen von gewissen Papieren oder so. Falls man also ein Forscher ist, dass man dann halt eine Reise macht. Ich habe das nie getan, ich bin kein solcher Forscher. Das Reisen machen hat mich keine Chance. Nun, diese Briefsammlung, die hat ein sehr gutes Inhaltsverzeichnis, die Dinge nämlich die Briefe in eine Kurzbiografie eingebaut sind, dass es immer gesagt hat, Peter hat das und das erlebt und da sind jetzt diese Briefe, und dann kommt dies und das sind die Briefe. Also da kann man sich sehr gut orientieren. Das ist natürlich von zwei den besten Leuten, nicht wahr, die die große Edition gemacht haben, herausgegeben und ist dann ein nützliches Buch. Der Kepler war ein sehr großer Briefschreiber. Der Kepler war auch zu Lebzeiten ganz enorm berühmt auf der ganzen Welt, sodass die Briefe, die er geschrieben hat, überall aufgehalten worden sind. Und er ist also von diesen frühen Autoren einer von denen also ganz kolossal die Briefe erhalten sind. Ich meine, es gibt natürlich noch andere Leute. Der Bullinger, der hier am Großmünster nicht war, so als Halbweg aufgehängt ist, der also nachfolgt Zwingli von Zürich, das ist vielleicht der größte Briefschreiber, den es je gegeben hat. Und von dem sind etwa 20.000 Briefe erhalten oder mehr. Also mehr Briefe als von Voltaire zum Beispiel. Das ist eines der größten Briefkopfes, das es überhaupt gibt. Diese Briefe sind aber nicht mehr rausgegeben worden. Das hat damit zu tun, dass der Bullinger von Zürich aus eben die ganze kalvinistische Reformation organisiert. Mit allen diesen Schotten und Hugenotten und so weiter korrespondiert und sie ermahnt und ihnen politische Ratschläge gegeben, weil ja die Zürcher Reformation einen ausgesprochen politischen Charakter hat, im Gegensatz zum Lutheranertum, nicht wahr? Ja, gerade die reformierte Kirche, also ausgesprochen politisch, auch Kalvinier war halt. Nun zu Kepler. Kepler ist also, wie gesagt, 1571 in Weil, in Württemberg, zur Welt gekommen. Weil war damals ein katholischer Ort, aber die Eltern waren Lutheraner. Und zwar offenbar recht begütet. Die Mutter vor allem war die Tochter eines Müllers und die Müller waren ja immer. Der Regel waren jetzt reiche Leute, und zwar, das war bei uns auch so, das waren die Dorfmagnaten. Damals waren das dann vielleicht die Untervögte, nicht wahr, die für die Stadt das Land regiert haben, wobei man keinen Landtag hat, ja, wird man sehen. Später hat dann die Stadt diese Dorfmagnaten nicht mehr zu Untervögten gemacht. Da damit eine zu große Konzentration in gewissen Familien zu befürchten war. Der Vater hatte dann auch eine Gastwirtschaft. Der Kepler sollte Geistlicher werden und man hat ihn auf die Lateinschule geschickt oder auf Lateinschulen geschickt. Nun ist es so, nicht wahr? 1555 hat man ja den Augsburger Frieden beschlossen nach der Reformationskriege in Deutschland und hat beschlossen, dass die einzelnen Staaten eben bestimmen können, welcher Religion sie angehören sollten. Wobei die Idee war, dass es nur Lutheraner und Katholiken gäbe, es gab aber auch noch die Reformierten, also die Calvinisten. Und es wurde dann bestimmt, dass eben die Regierung festlegen kann, was die Religion sein solle. Und so hatten dann die Länder unter protestantischer Regierung die katholischen Kirchen übernommen und in evangelische Kirchen eingerichtet und sie haben die Klöster säkularisiert. Und zwar hat man in Deutschland aus diesen Klöstern hauptsächlich Schulen gemacht. Und so ist Luther auch in Schulen gegangen, die als Klöster bezeichnet werden. Das waren aber keine Klöster mehr, sondern das waren Internate, die in den ehemaligen Klöstern als Lateinschulen eingerichtet waren. Und das waren auch die Gymnasien. Dort hat er gelernt. Und dann ist er mit 16 Jahren an die Universität Tübingen gegangen. Die Universitäten waren damals eben auch noch das obere Gymnasium und das Studium dort hat man dann zunächst mit dem Baccalaureus abgeschlossen, das war der unterste Grad. Und das ist ziemlich genau, was wir eine Maturität nehmen würden. Zwar auch nicht ganz, sondern es ist auch noch etwas weniger. Der Baccalaureus war im Wesentlichen eine Prüfung, in der man sich über die Kenntnis der Alten, also von Lateinisch, eine Lateinprüfung. Und dann hat er also Theologie studiert, und zwar als Stipendiat des Herzogs von Württemberg. Er hat ihm also das Studium gezahlt. Und er ist 1593, das war also 1520, ist er dann Magister Artium geworden. Und das ist so eine Art höhere Matura oder eine Art Ordnung, man kann das nicht richtig sagen, denn das war eben die Artistenfakultät. Damals bestand das Wesentliche darin, dass man nur auch die Kenntnis des Griechischen und des Hebräischen ausgewiesen hat, während über Kenntnis mathematische Kenntnisse. Der Jahrgang, der damals den Magister gemacht hat, an der ganzen Universität, an der Theologischen Universität, Fakultät, aber das war ja damals die Hauptfakultät, das waren 15 Kandidaten und das kann Ihnen einen Maßstab geben, wie groß eine solche Universität war. Die war also nicht sehr groß. Aber man kann eine Nachfrage, wie heißt das? 80 Leute, die dominieren nicht, ja. Also das waren 15 und Kipper war der Zweite. Daraufhin erhielt er ein Staatsstipendium und er ist nun schon bei diesem Magisterstudium durch seine astronomischen Interessen aufgefallen und er hat nun selbstständig die damaligen wissenschaftlichen Werke gelesen, das heißt eben den Scaliger, den Cardano, den Botta, also das ist alles so in dem Stil, wie die Ihnen das erzählt haben. Da steht dann auch über den Himmel drin, und über die Seelen, und über die Schutzgeister, und über die Elemente, und über die Natur des Feuers, und über die Erde und so weiter. Also hat man damals so gedacht. Nun, schon als vorgehender Theologiestudent kam nun Kepler in Schwierigkeiten. Denn die Universität Tübingen war die Hochburg des streng lutherischen Orthodoxie. Nun, die streng lutherische Orthodoxie damals hat erstens an der Prädestinationslehre im Sinne Augustins und der Calvinisten auch festgehalten. Und zweitens ist vielleicht, wissen Sie das, die lutherische Religion, wenn man so sagen will, ja ausgezeichnet oder hauptsächlich unterschieden von unserer Auffassung. Also von der sogenannten oberländischen Theologie durch die Abendmahlslehre, über welche den Punkt sich ja Luther und Zwingli einigen konnten. Nach Luther ist es so, dass zwar die Messe abgeschafft wird, aber doch das Abendmahl ein Sakrament ist, weil man im Abendmahl den Leib Christi buchstäblich ist und den Leib das Blut Christi buchstäblich ist. Zwar nicht in der körperlichen Weise, das heißt die Akzidenzien des Brots und des Leibes bleiben erhalten, aber die Substanz von Brot und Wein schwindet und an dieser Stelle treten eben diese übersinnlichen Substanzen des göttlichen Leibes. Und damit das möglich sei, wird behauptet, dass eben der Leib Christi in jedem beliebig kleinen Teil der Materie überall und dauernd vorhanden sei. Das ist die Identität des Leibes Christi. Diese eigentümliche Vorstellung wollte Luther festhalten, um zu verhindern, dass das christliche Mysterium in reine Allegorik sich verflüchtet, wie es denn auch Zwingli haben wollte, der eben ein humanistisch gebildeter Mensch war, und der sagte, dass das Abendmahl ein symbolisches Erinnerungsmahl sei, an dem wir uns an die Heilstat Christi erinnern. Was aber das sonst nicht anwendet. Nun, Zwingli hat sich darauf gestützt, dass ich eben in der Einsetzung wurde, in Matthäus heißt, nehmt Essig, das ist mein Leib, und trinkt sich den Blut, das Blut des Neuen Bundes, und dass ich aber Jesus da am Leben gewesen sei und gesessen habe am Tisch und dass einfach gar keine Krieg noch gar nicht fähig war, dass eben das zu verstehen sei, dass man jetzt den Leib Christi esse und sein Blut trinke, der sitzt ja da, sondern das ist von vornherein symbolisch gemeint und so soll man es verstehen. Während dem Verblut, das sich eben darauf versteigt hat, also heiße, das ist mein Leib, es hat auch den Titel schon von dem eigentlich. Nun, der Kepler war wohl, muss man sagen, als mathematischer Naturforscher der Geist, in diesem Sinne Rationalist. Er war kein Rationalist in unserem Sinne, aber in diesem Sinne war er doch ein Rationalist, dass ihm die zwinglische, also die oberländische Theologie, in Bezug auf das Abendmahl mehr eingeleuchtet hat, als das protestantische, das lutheranische Dogma. Und nun war es so, dass wenn man einen Doktor machen wollte in Tübingen, in der Theologie, um nachher eine Pfarrei zu halten oder auch eine Professur zu halten, so hatte man die sogenannte Konkordienformel zu schreiben, welche eben nichts anderes ist, als dass man deklarierte, dass diese lutherische Lehre die wahre Lehre sei. Und dieser Unterschied hat Kepler vermeiden. Und daraufhin war es ihm unmöglich, in seiner Heimat irgendein gelehrtes Amt zu halten, er konnte nie empfangen sein oder konnte auch keine Prozentur für die Bibliothek erhalten. Und er hat in diesem Studium, das gab keinen Tübingen, war Mäßling, Mathematikprofessor, der mit dem war Kepler sehr gut befreundet. Oder Astronomieprofessor, dort hat er auch den Copernicus, das Werk des Copernicus kennengelernt. Das hat ihm einen ungeheuren Eindruck gemacht. Aber also doktorieren konnte er nicht. Und so hat er vor Studienabschluss, der auch gar nicht möglich war, eine Stelle als, Gymnasiallehrer in Graz angenommen. Das ist das in Österreich. Dort war es katholisch, aber es waren dort auch, gab es sehr viele Protestanten, die natürlich nicht so dogmatisch waren, wie das immer ist, wenn man in der Diaspora ist, da muss man dafür sorgen, dass man die Haut behält, kann nicht so doktrinär sein. Und er hat also dort, das war die sogenannte Landschaftsschule an Graz, hat er eine Stelle erhalten, er war 22. Er hatte die Pflicht, mathematischen und astronomischen Unterricht zu geben. Also mathematischer Unterricht war natürlich wesentlich die Erklärung des Euklids. Als sogenannter astronomischer Unterricht, das war, was man im Mittelalter und in dieser Zeit immer noch als die Sphäre bezeichnete, das war im Wesentlichen die sphärische Geometrie, denn die Orts- und Transfektionsbestimmung angelegt worden ist. Daneben hatte er die Aufgabe als Landschaftsmathematiker einen Kalender zu verfassen. In diese Kalender, die waren damals enorm wichtig, es gehörte in diese Kalender auch immer Also die Winterregel, nicht wahr, können wir auch noch in den Bauerkalender finden, und deren Prognostiken, die astrologisch gemacht wurden, nämlich Prognostiken über das kommende Wetter. Und daraus konnte man dann schließen, wann also zu sehen sei, in wann Nachtfrösche zu befürchten wäre und dergleichen mehr. Ferner hat man auch politische Prognostiken gemacht, nicht wahr, gesagt, dass es nicht sehr gefährlich gezeigt werden, Entstehung und so weiter. Die Kepler haben nun da eine außerordentliche Begeisterung gehabt und also schon in seinem ersten Kalender. Und das hat seinen Ruhm als Astrologen begründet. Das war also 1596, in der frühen Zeit in Graz, viel beeindruckt von dem kopernikanischen System, hat er dann das Mysterium Cosmographicum verfasst. Das ist sein erstes Werk, was er zeitlebens sehr beliebt hat und was er dann in 50 Jahren nach seinen großen astronomischen Entwicklungen ein zweites Mal herausgegeben hat. Das ist also nicht ganz wichtig, wenn man sagt, er hat die Idee, das Mysterium Cosmographicum vertritt. Später völlig aufgegeben zugunsten der Harmonia Mundi, das ist einfach nicht wahr, und hätte er dieses Buch nicht in 50 Jahren ein zweites Mal herausgegeben. Nun, die Idee dieses Buches ist, wie Sie vielleicht wissen, dass also die Erdbahn nach kopernikanischer Regeln der Mitte und so weiter, die Erdbahn ist das Maß des ganzen Kosmos, das ist ja, wie ich erzählt habe, der Hauptpunkt, dass man mit einem absoluten Maß bekommt, mit einer Geometrie bekommt. Das ist nur das Maß des Kosmos, und wenn man nur eine Geometrie der Kosmos geometrisch, dann muss man auch die Dimensionen des Kosmos aus geometrischer Theorie deduzieren können, und dazu dienen nun die fünf regulären Körper, die man als platonische Körper bezeichnet, die der erste, also Tetraeder. Und die Idee war diese, man nimmt eine Kugel, das beschreibt zum Beispiel zunächst die Merkurbahn, um diese Kugel umschreibt man einen ersten regulären Körper, um diesen regulären Körper umschreibt man eine nächste Kugel, das gibt dann die Venusbahn, und diese Kugel umschreibt man wieder einen regulären Körper, das gibt dann die Erdbahn und so weiter. Und nun sieht man gerade, man kann gerade mit diesen fünf regulären Körpern die sechs Bahnen der Planeten, Merkur, der Mond zählt ja nicht dazu, der ist unabhängig, kann man gerade so bekommen. Und wenn man die Reihenfolge des Körperpassen hält, dann ist es Gottes Wunder, das weiß man nicht warum, aber es ist so, dass dann die Planeten, Bahnen, Verhältnisse gar nicht schlecht bereitkommen. Das ist der Teil der Tatsache. Sie kommen nicht genau heraus, aber sie kommen annähernd richtig heraus. Insbesondere, wenn man eben um die Erdbahn dann das Tetraeder macht, das ist die langen Ecken, bekommt man die Lücke zwischen, oder die Maßbahn, dann bekommt man die Lücke zwischen den großen und den kleinen Parallelen. Das hat den Peter einen ungeheuren Eindruck gemacht und er hat gedacht, dass seine also eine Theorie, welche die Struktur sich beschreibt. Er hat dann auch in Graz den Dota gelesen, das hat dann dieses Kapitel über die Hydraulik, das hat ihn dann angeregt, sich mit Kunden zu beschäftigen. Und da hat er dann die Zahnradkunde erfunden, das ist seine Erfindung, dass man also mit zwei Zahnrädern pumpen kann. Diese Zahnradpumpe hat er dann als Bergwerkspumpe empfohlen, nicht weil der Punkt ist dieser, dass man ja das Wasser nicht mehr als 10 Meter heraufsaugen kann und man muss eben, das Pumpen ist sehr unpraktisch, die Zahnradpumpe geht kontinuierlich. Man kann also, wenn jemand da fleißig dreht oder ein Rost, das läuft verwundet, dreht einen Köpfchen und dann hat man diese Zahnradpumpe, dass der Bergwerk von unten heraus das Wasser heraufpumpen. Diese Zahnradpumpen haben in den Bergwerken keine große Rolle gespielt. Die haben auch später in der Barockzeit wurden dann sehr wichtig, man hat dann auch vergessen, dass das eine Erfindung der Kepler ist, um die Wasserspiele zu betreiben. Sie wissen alle, die großen Schlösser auf der Seite, das hat diese Wasserspiele nicht gemacht und man musste dort natürlich ein Wasserreservoir füllen Und dann nachher, wenn man das Wasser spielen, spielen lässt, lässt man das Wasser ablaufen, dann spielt man alle die Brunnen. Und das war also eine wichtige Sache. Wenn ein Wasserspiel läuft, ist das wirklich etwas ganz Schönes. Eine der schönsten solchen Gärten mit Wasserspielen wird, wo also das Wasser durch einen großen Bach, also einen großen Bach kommt, wenn Sie also eine halbe Gelegenheit haben, die sind vielleicht auch voll bei schönen Wetter, wie die Sonne, auch im Herbst, aber auch im Frühling, es ist ja immer schöner, das gibt auch den Weg, das zu haben. Also mehr. Die riesige Kletteranlage, die so immer grünen Bäume, und dann spricht es mit der Ball und der Rausch, und dann nur die Kletterplätze, dann sind auch die Zeit. Die Leute haben gewusst, was schön ist, das war natürlich eine plötzliche Bindung. Das Gehalt, er hat in Graz, hat er sich mit dem Jesuiten Grinberg befreundet, und der hat ihm dann auch die Kirche Karstadt bedeutend Leuten vermittelt, etwa den bayerischen Kanzler Fehrmann. Das Mysterium Cosmographicum hat einen großen Erfolg gehabt, auch Fran May hat es mit großer Freude, dass er da einen Geistesgenossen findet, und hat den Kritiker sofort geschrieben. Er freut sich so, dass jemand da auch in das kopernikanische System sei, das sei doch wunderbar. Er selbst habe bisher also nichts publiziert in dieser Sache, weil eben er das Geschrei der Beozien fürchte. Ja. Er hat ja auch nicht viel. Nun, an diesem Buch hat also Peter verdient, denn sein Gehalt war bescheiden, 150 Gulden hat er als Jahresgehalt, also Taler, Taler verschleichen. Nun natürlich die Kaufkraft eines Talers ist sehr viel größer als an einem Bibliotheken, das könnte ich mir gut vorstellen. Also 700 Franken macht mehr oder weniger 1000 Franken. Und es ist furchtbar schwierig, in diesen frühen Zeiten den Geldeswert in irgendeiner Form abzuschätzen. Weil natürlich der Lebensstand war unendlich viel tiefer als dem, was die Leute gewohnt sind. Man hatte also solche Wohnungen und die konnte was mit heizen. Man hatte, die waren enorm billig. Man hatte Kleider, die waren dann verhältnismäßig ganz unglaublich teuer. Die hat man freilich dann auch jahrzehntelang getragen, nicht wahr? Eine Frau hat in diesem Bereich einen Ausstörer bekommen, hat sie eben das ganze Leben getragen, die waren auch als entsprechend gestorben. Das Essen war eben nach unserem Begriff furchtbar schlecht, nicht wahr? Man hat eben Wir von Haferbrei gelebt und von einem Bienen Bier. Das Wasser war sehr schlecht, man konnte Wasser eigentlich nicht trinken, weil dann wurde man sofort krank, weil die Wasserversorgung war ja ganz schlecht. Man muss einfach klar sein, in der Fortschaft, wenn auch nicht groß eine Stadt von 30.000 Einwohnern galten, also eine große Stadt. Zürich hat ja seit dem Mittelalter, als die 17. Jahrhundert viel mehr als 10.000 Einwohner gehabt. Die wohnten eben alle da in der Altstadt. Aber in diesen Städten, es gab keine vernünftige Müllabfuhr, es gab keine Kanalisation, das ging alles einfach in den Stadt. Und wenn Sie da gehen, in der Altstadt, da gibt es so immer diese ganz schmalen Fenster, nicht so breit. Das waren keine Fenster eigentlich, das waren die Mitträger. Und man hat einfach diese Ölträger, da hat man Strom drin gehabt und da ging also der gesamte Ölmarkt von Mensch und Bier, das Bier hat man aufgehalten, die Abfälle, alles. Das gingen diese Ölträger, dort gab es Ratten, die haben dann, die waren nützlich, die haben dann diese Ölmarkt teilweise aufgefressen und dann teilt sich von Zeit zu Zeit, hat man dann die Ratten dann gewehrt und die Bauern, die haben dann zum Teil diesen Ölmarkt als Bier auf die Landschaft gefahren. Das Unglück war nur, dass dann die Ratten, die Träger der Kriegsbahn und von den Grünen, und denen es und bin halt irgendwie gekriegt und völlig ausgestorben. Das kann keine Klotschiff mehr machen, weil es keine Böden mehr gibt. Das kommt wahrscheinlich hauptsächlich vom Hitze der Böden, die Hitze töten Maden der Böden, wir leben und deswegen mit Schmutzstaub also so, die wollen aber nicht damit schaden. Die legen in den Holzböden in den Hitze und kamen dann hier raus und dann sagte also, alle Leute hatten Höhe, das war normal. Leute war schon nicht ganz normal. Man kann also halt Dann war man zum Beispiel im Zug, machte man eine schöne Leiche Hausfahrt, auf der sich wieder die Globite zum schönen Tor abheben. Und er hat natürlich neben diesem Gehalt dann aus dem, an den Kalender verdient, das war sein Privatgeschäft und auch an seinem Schiff, die wir verkauft haben. Zudem war er eben eigentlich ein reicher Mann. Diese Frau, die er geheiratet hat, er hat eine Frau geheiratet, die war auch wieder eine Tochter eines Jüngers und die war 23, der Peter war 24, die hat er geheiratet. Die war vorher schon zweimal verheiratet gewesen, aber die Männer sind immer gestorben. Und die war sehr reich. Nun, unglücklicherweise hat dann die Steiermark der Erzherzog Ferdinand im Jahre 1700 übernommen. Ich war das österreichische Habsburgische Haus, das waren alles Erzherzöge. Das war ja so nicht wahr zur Zeit unserer Zeit, da waren das Erzherzöge. Die Maria Theresia war Erzherzogin von Österreich und Königin von Ungarn, deshalb wurde der Große immer unterstützt als Königin von Ungarn, weil sie war ja nur Erzherzogin in Österreich. Ihr Mann war der Kaiser, aber der Kaiser zählt ja auch nicht. Das Haus hat also diese verschiedenen Landschaften verteilt unter die verschiedenen Familienmitglieder, die dort regiert hatten. Und der Ferdinand, der war nun, das ist ein ganz eigenartiger Mann, der hat also auch politisch eine ganz. Noch nicht die Rolle, da behaupte ich nicht, dass ich vielleicht nicht mehr in den Kind. Und dieser Mann, der galt also als du. Aber es ist nicht sehr glaublich, dass er das tun war. Er hat sich wahrscheinlich wieder geschrieben, als er das war. Das war sein Kind. Er war ein klein, dicker, jovialer Kerl, der äußerst glücklich war, der sich tatsächlich für die Jagd interessiert. Und dann noch eben für die Dynastie und die katholische Kirche. Und dabei hat er die katholische Kirche und die Dynastie vollkommen legitimiert. Und ferner war er noch ein Mann der Jesuiten, als die wahre, der wahre Orden zur Reformation des Katholizismus gebracht hat. Und man sagte immer, er sei ein Spielball der Jesuiten, aber die Leute, die das also nicht genauer studiert haben, die sind nicht dieser Meinung, sondern die meinen mehr. Das war eben so, er fand das ganz alles richtig. Und er war von einer ungeheuren Sicherheit, nicht wahr? Er war völlig nicht von der Gewaltfläche angekränkt und er wusste immer ganz genau, was er will. Und hat dadurch also politisch einen geradezu überwältigenden Einfluss ausgeübt. Umso mehr, als ihm niemand ernst nahm, dass es immer zu spät war.
Der Einzige, der nie gewachsen war, war der Buschen. Der war
auch sonst ein leidenschaftlicher Mann, fürchterlich schreitend. Er hat auch einmal ein Gehjahr von der Nasenspitze abgeschnitten worden. Er hat dann seither eine silberne Nasenspitze, die gerade hier angeklebt hat, war bei Kinos auch angestellt, und zwar hat eine Prothese, wie eine Goldschmiede. Nun, der Tycho Brahe, der konnte sehr gut mit dem damaligen dänischen König, der sich für die Wissenschaften hat, ja keine förmliche Bauten, hat interessiert und der hat ihm dann die Insel Gwent da im Süden zur Verfügung gestellt und dort hat der Tycho sein berühmtes astronomisches Laboratorium aufgebaut, seine Sternwarte. Die Instrumente waren halb unterirdisch aufgestellt, damit sie gegen Temperaturänderungen und den Wind und Witterung geschützt sind. Und diese großen Sextanten und Amarillarsphären hat er in Augsburg machen lassen, wo die große Präzisionsmechanik lebte. Und er hat also die besten Instrumente, die es auf der Welt gab, gehabt, natürlich alles ungefähr gemacht, hat aber ein spezielles parallaxenfreies Visier entdeckt und oder gefunden und hat nun damit und damit Assistenten jahrzehntelang ununterbrochen über das Weltreservoir der Planeten bestimmt. Und zwar hat er zunächst die Zellen bestimmt, um überhaupt die Koordinaten zu haben. Diese Ortsbestimmungen der Fixstellen sind unglaublich genau und fast immer ist der Fehler kleiner als 2 Minuten. Nun, Begriff mit der Sonne hat einen Durchmesser von 30 Minuten. Und also 2 Minuten, das ist also schon ein recht kleiner Wind, und das ist so an der Grenze, was man von Auge überhaupt ungefähr so festlegen kann. Und die absoluten Orte der Fixstellen sind auf 2 Minuten genau. Ich glaube, relative Orte konnte er viel genauer messen. Wenn er hier einen Fixstern hatte, wie weit das liegt, das kann man natürlich genau. Aber die absolute Ortsbestimmung, das kann man überhaupt nicht. Der hat ja die Idee, die Astronomie kommt nur weiter, wenn man zunächst einmal wirklich weiß, wie die Planeten laufen, man muss das genau untersuchen. Er hat also diese riesigen Beobachtungsfaktoren gehabt, die untersucht dann jemanden, der das aufarbeitet, und der Peter, der hat sich dafür interessiert. Peter hatte als junger Mann oder als Junge hat er Tropfen gehabt. Tropfen, das war ja eine normale Krankheit, alle Leute hatten fast Tropfen einmal. Und sie haben viele daran gestorben. Viele hatten dann Schäden, er hat auch Schäden gehabt, er hat offenbar geschlafen in den Augen, an den Augen und hat also eine bestimmte Ohrenhautzahl gestorben. Konnte dann nicht gut beobachten, nach Beobachten auf den Ohren in den Augen. Und so hat er sich also für diese Material interessiert, das ja für ihn also auch physisches war. Und so ist er dann nach Prag gegangen und dort hat ihn dieser Kaiser Rudolf angestellt, das war ein Väter von Ferdinand. Nun, der Kaiser Rudolf, das war, ich war, das ist eine Märchengestalt. Der Kaiser Rudolf, das sind diese Romane von Meiring, die wir nun waren, haben wir alle diese Romane gelesen. Der Kaiser Rudolf, der hat sich also die okkulte Wissenschaften und Astronomie, Anwesen für Alkohol, für alles, was interessiert, und solche Leute anzustellen. Hat die riesige Sammlungen aller Art, für den. Das hat ihn einzig interessiert. Er war sonst ein melancholischer, intelligenter Mann, aber er hat irgendwie der Welt geblieben. Und er ist mir Salat, der war herstellend zur Politik, da war er doch ein Glück gemacht. Und dann hat er einmal so gesagt und einmal gar nichts gesagt. Er hat sich einfach da eine Umbewegung mit seinen Regierungsstellen und man hat nichts getan. Und dann hat man vielleicht einmal zufällig irgendwas beschlossen. So, und das war wie bereits Skandal. Zum Schluss hat man ihn dann ja abgesetzt, mit Matthias, das war sein Untertitel, war dann also viel mehr, der sagt, das geht einfach nicht mehr. Dann hat man ihn abgesetzt, der war König von Böhmen, neben dem, dass er Kaiser war. Und
Dann hast du halt mal einen Rudolf-Kreis, aber auch Kreis von Familie nichts machen. Das ist also dieser Rudolf. Und diese Lage liegt nach dieser kontinuierlichen Magie in Rudolf, das ist von Schlippert in einem Theaterstück geschildert, wurde zwischen Haus und Habsburg, das hat man in den 50er Jahren einmal aufgeführt, mit dem Lili Wirtel, das ist ein ausgereifter Schauspieler gewesen als Rudolf. Und das ist ein sehr bedeutendes Theaterstück, das natürlich in einer hochstilisierten Form diese menschlichen Konflikte dargestellt und dann steht, oder man kann was sagen, den Böse oder den Tatschauer. Darum kann man überhaupt etwas machen, wenn man das nicht fernsehen muss. Zur Verbesserung der Welt. Der eine hat gedacht, die Leute sind eh schon alle ganz verrückt, warum hat das gemacht, noch verraten. Und der andere ist nicht ganz zu beiden. Und der Matthias kam ja dann auch zu diesem Zeug, dass das besser wäre, man macht nicht. Der hat sich dann auch auf das Nichts tun reduziert. Nun ging also Kevin nach Prag. Der Pico ist dann aber, der Pico ist nach Prag gegangen, weil der König von Dänemark starb und hat dann die Nachfolger haben dann den Pico fallen gelassen, der sehr unpopulär war, er war unpopulär überall. Er hat vom König alle möglichen Gründe erhalten, hat Kriegsgründe, um seine Forschung zu finanzieren, er hat Nationalvertrag damit. Die Fürsten hatten dann auch kein Geld. Ich sage, das ist, und das, die Politik, die ganze Politik, die gibt es darum zu begreifen, muss man sich klar werden, dass die Regierung wesentlich daran behindert war, irgendetwas Vernünftiges zu machen, weil sie nie Geld hatte. Es gab keine Möglichkeit, irgendwie Geld für Regierungszwecke aufzubleiben. Das ging einfach nicht. Man hatte keine, gar keine Macht. Und daher nur alles durchgeführt. Nun, er war aber auch bei seinen Standesgenossen ganz unbeliebt, denn man fand einen Gegenwart noch auf Französisch und so ein Astronomie und so gut und wie sich zu beschäftigen, man ging doch auf die Jagd, man macht vielleicht einmal in einem Krieg mit, aber man sitzt doch da nicht in Schattenwagen, das ist ganz so blöd, man kostet das ohne Geld, ist so teuer, wie Spaß auch und so. Kurz und gut, er ist dann also fort. Die Bauern haben dann seine astronomischen Anstalten zerstört, weil die sagten, das ist jetzt nicht so wert, das ist ganz schädlich, und dann geht eigentlich das Geld um. Nur das ist heute immer noch so. Und so ist er dann nach Prag als Flüchtling gekommen, dann hat sein Material mitgebracht, er ist dann gestorben ziemlich bald, er hat jetzt. Er hat ja ein Großvaterleid und daran ist man damals einfach gestorben, an dem Mann gerettet, der steht. Und der Peter wurde sein Nachfolger und hat nach einigen Kämpfen mit den Erben das Ganze gemacht. In Prag war man als Lutheraner gut dran, weil eben der Rudolf ja ohnehin um nichts gekümmert hat und in Böhmen, also der heutigen Tschechei, war ein wirres Durcheinander von Religionen, es gab Katholiken, es gab Reformierte, es gab Lutheraner, da gab es die böhmischen Brüder, die hatten eine eigene Religion, nicht wahr? Das geht dann vor reformatorische Zeit zurück, also auch. Eigentlich haben die Leute von Wittkrieg nach England, das war eine spätmittelalterliche Reformbewegung, war der Fuß hinein. Der Katholizismus in Böhmen hatte auch seine eigene Note, denn die haben schon damals die Messe auf Tschechisch gelesen, das ist also ganz modern, wie man das damit macht. Und da konnte man Hilfe gerade sein lassen. Der Kämpfer hatte an sich kein großes Gehalt, aber weil natürlich der Kreis kein Geld hatte, so muss man meistens nicht zahlen. Und so war also die Sache wirtschaftlich nicht ganz so rosig, wie man sich das wünschen könnte. Aber das war man gewohnt. Ich meine, man hat dann nicht mehr gelesen. Das hat dann im Argument die Publizierten unterbrochen, die dann erwartet, die hat auch finanziell meine linkspolitische Lage besser gewesen wäre, wäre ich nicht rein weiter. Nur noch hier, das war gut. Der Anno 12 hat dann der Kaiser abgedankt, der Matthias nur ist ein Nachfolger geworden, also, nein, der Kaiser ist dann auf Anno 11 und dann Anno 12 ist Rudolf gestorben, Matthias wurde Kaiser. Der Kaiser hat ihn dann nicht mehr bei sich am Boden halten wollen. In dieser Zeit ist dann der Sohn, ein Sohn, der etwas geschoben hat, die Frau von Hitler gestorben an den Truppen. Und Hitler war dann also als Vater mit drei Waisenkindern. Und er ist nun nach Linz gegangen, im Österreichischen, weil man in Württemberg als verschlagenen Calvinisten nicht haben wollte. Dort in Linz hat man ihm aber die Stelle eines Landesmathematikers gegeben. Gleichzeitig blieb er kaiserlicher Mathematiker. Er hat dann ein zweites Mal geheiratet, seine zwei Waisenkinder erst erlebt, hat er und dann hat ihm die zweite Frau noch 7 Kinder geschenkt. Zwei sind von zwei nicht gestorben, aber es gibt noch immer noch 7 Kinder übrig. In Linz waren aber die Evangelischen auch recht dogmatisch und haben ihn als Calvinisten vom Abendmahl ausgeschlossen, was ihn also sehr bekümmert hat. Dort hat er nun also das Material von Pico herausgeben wollen, das sind die rudolfinischen Tafeln, das sind also Tafeln von Planetenörtern, wobei man also die Zwischenstellungen interpoliert und dann auch so Vermessungen. Diese Tafeln, die spielten eine ungeheure Rolle durch die astrologische Prognostierung, also die prognostischen astrologischen. Man glaubte eben, dass viele Fehler fehlen, man sagte, der Astrologie davon herkommen, dass man einfach die Planetenörter zur Geburtsstunde unbedingt genau kennen. Und dann müsste man eben die bessere Tafeln haben. Das war also auch bei Kindern die Gemeinde. Nun, hier in Linz war ein Landesmathematiker und hatte den Auftrag, offiziell von den Ständen, die ihn dort engagiert hatten, die rudolfinischen Karten herauszugeben und gleichzeitig sollte er eine Landkarte von Oberösterreich entwerfen. Und diese Landkarte sagte, er hat sich weniger gekümmert, das fand er nicht so interessant. Nun, in dieser Linzer Zeit von 1720, da fällt also der Ausbruch des 30-jährigen Krieges. Und in diese Zeit fällt auch der Hexenprozess gegen seine Mutter, die Mutter blieb in Württemberg. Und die wurde auch, war eine alte Frau, und war ziemlich streitsüchtig und gallig, unbeliebt bei den Nachbarn, und da hat man also gesagt, das sei eine Hexe. Und dann hat man einen Hexenprozess gehabt. Ein Hexenprozess Anfang des 17. Jahrhunderts, das war eine Hügelreihe, weil der Hexenprozess wurde nach dem Inquisitionsverfahren gemacht. Das heißt, der Angeklagte hatte keinen Einblick in die Akten, also er wusste nicht, was man gegen ihn vorgebracht hat. Er wusste nicht, wer etwas gegen ihn vorgebracht hat. Das ist ja alles geheim gehalten. Und man hat die Leute dann unendlich in die Hörung unterworfen und natürlich die Akten zu verfolgen. Das hat man auch nicht gegeben. Das hat man nicht gegeben. Der Begriff, die wurde auch in die Folterkammer geführt, das musste er nicht treffen. Und dann hat man die verschiedenen Werkzeuge vorgeführt, die ganz genau erklärt, wie man das mit sich anwendet und was hier eigentlich in die Folge hat. Es war auch so, dass im Gegensatz zur Anwendung der Folter nach der kaiserlichen Hausgerichtsordnung, die nach römischem Recht die Folter geliebt, das einzige Land, das die Folter im normalen Sinne den Strafprozess nicht brauchte in England, seitdem die Folter schon nicht leichter abgeschafft worden war. Nur in Strafprozessen, wenn es sich darum handelt, die Komplizen einer verbrecherischen Gruppe herauszufordern, hat man es nicht verstärkt, dass man die Leute folgt. Aber sonst hat man das nicht getan, sonst hat man das aber in den Folter nicht überall getan. Und zwar war es aber so, im normalen Strafprozess hat man die Leute mit der Folter bedroht,
das ich nicht verstanden habe. Und man hat also nur gefoltert, wenn man meinte, eigentlich sei der Mann durch die Indizien überführt. Es war aber so, dass die Prima nur auch ein bisschen genügend mit von Traubwurzeln geschrieben. Wenn also die Indizien überwältigend waren, dann hat man ihn mit der Folterung gedroht. Hat er dann nicht gestanden, so hat man ihn mit der Folterung überworfen. Und dann nach der Folter, wenn er sich wiederholt hat, hat man ihn ein zweites Mal verhört und gesagt, also wenn du jetzt nicht gestehst, dann musst du wieder. Das Geständnis aus der Folter hat nicht gezählt. Dagegen im Hexenprozess, wie in jedem Inquisitionsprozess, hat das Geständnis aus der Folter gezählt. Und aus der Folter konnte sich natürlich nichts gestehen. Und darum war eben der Hexenprozess etwas Niedriges und die Leute waren ja damals ganz verrückt. Man hat die große Zeit der Hexenprozesse ist eben die Zeit des ausgehenden 16. Anfang des 17. Jahrhunderts. Der Hexenprozess ist keine mittelalterliche Idee im normalen Sinn. Man behauptet das immer nicht, das sei das Mittelalter, das doch gar nicht war. Das ist ein Mangel der Bildung. Sondern der Hexenprozess, der Hexenwahn, ist eine typische Erscheinung des Frühbarock, der Renaissance und des Frühbarock, also der Festtagung des 1600 bis 1630, das war also die große Zeit der Hexenprozesse. Und das hat mit der Säkularisierung offenbar zu tun, nicht wahr? Das Interesse für die Natur führte dann auch dazu, dass man an den Naturzauber glaubte, der aber doch als tölkisch galt. Und es ist auch nicht wahr, dass etwa wie die Freudianer glaubten, die Hexen nur Frauen waren. Das ist gar nicht so, sondern das war gleich viel Männer wie Frauen und Kinder. Also in Würzburg, da hat man in einem Jahr hunderte von Hexen gemacht. Und da sind etwa gleich viele Männer, gleich viele Frauen und Kinder. Das ist also keineswegs sondern natürlich war die sexuelle Idee, man hat mit dem Teufel sexuellen Umgang, was gehört dazu. Man hat also in gewissen kleinen Städten, die eben so einige 5000 Einwohner hatten, und da hat man so lange gewisse Fremde gemacht, bis eben nur noch etwa die Hälfte der Leute übrig waren, und dann hat man aufgehört, eben der Wirtschaft Folge. Aber man war also eine Zeit lang in ganz Europa vollkommen wahnsinnig. Das war ein absoluter Fall. Eine vollkommene Verrücktheit. Die Aufklärung hat ein Hauptverdienst der Aufklärung des 17. Jahrhunderts, ist das Abschaffen der Hexenprozesse. Die Aufklärung, also diese frühe Entwicklung der Naturwissenschaften, eben wie wir wissen, um 1601 jetzt, die hat dann auch bei den gebildeten Leuten den Glauben an die Hexenwesen unterminiert. Und es war dann Mitte des 17. Jahrhunderts schon so, dass die Gerichte nicht mehr an die Hexen glaubten und das Volk zwar immer noch, aber man hat dann die Hexen freigesprochen, weil die Richter das gibt es nicht. Aber zunächst war es sehr gefährlich, weil wenn man sagt, es gibt keine Hexerei, dann sagte man, ja, wenn du nicht an Hexen glaubst, dann glaubst du nicht an den Teufel. Wenn du nicht an den Teufel glaubst, dann glaubst du nicht an die Notwendigkeit der Erlösung. Wenn du nicht an die Notwendigkeit der Erlösung glaubst, glaubst du nicht an Christus. Wenn du nicht an Christus glaubst, glaubst du nicht an Gott. Also bist du ein Atheist und Hexer. Und daher bist du genauso verbrannt, wie wenn du eine Hexe wärst, denn die ist ja auch. Und das waren also die ersten Leute, die Spanheim und so, die sich Anfang des 17. Jahrhunderts gegen diesen Wahn wehrten. Die kamen dann selbst in Gefahr, dass man nur den Prozess macht. Da braucht es also ziemlich viel. Nun, Kepler hatte also große Sorgen. Das können Sie sich jetzt nach der Schilderung lebhaft vorstellen, nicht wahr, auf seine Mutter. Und ist also verschiedentlich dann nach Württemberg gereist von Linz in diesen 3 Jahren und hatte endlich viele Briefe an alle möglichen Potentaten geschrieben. Und er hat es also fertiggebracht, dass man seine Mutter freigelassen hat. Aber der Prozess hat 3 Jahre gedauert. Die war also für lange eingestellt. Dann sprach der 30-jährige Krieger, kurz bevor der Matthias, der eben nie etwas machen wollte, der hat gesehen, dass man etwas macht, dann geht es schief. Der hat ausprobiert, dass man ja nichts macht, wie verloren wäre. Das ist ihm fast gelungen, aber nicht ganz. Und dummerweise ist er dann gestorben und dann wurde Ferdinand Kaiser. Und der Ferdinand, der ich schon geschildert habe, der war hingeschlossen. Der Ferdinand hat das. Ja, er hat dafür etwas getan. Er hat, die Folge war also, dass ganz Deutschland total vernichtet worden ist. Das, der erste Schritt, den er getan hat, ist, dass er also zunächst einmal Österreich völlig rekatholisieren wollte. Und dann hat er also diese Kriegsgeschichten angefangen. Da er selbst gar kein Geld hatte, auch keine Armee, so hat er die Kriegsführung dem Herzog von Bayern überlassen. Der hatte eine Armee und einen General. Und um das irgendwie zu bezahlen, diese Dienstleistung, so hat er den Herzog von Bayern vor Österreich verpfändet. Und der Herzog von Bayern hat nicht nur die Rekatholisierungspolitik genetisch vorwärts getrieben, sondern das war nun ein sehr strenger Organisator. Der hat nun das Eintreiben von Kontributionen und Finanzen ganz energisch. Das hat dann zu großen Unruhen geführt bei den Bauern. Und Peter hat zunächst seine Stelle als Landesmathematiker behalten, sogar als kaiserlicher Mathematiker. Aber es ging dann immer schlechter in Linz und er ist dann anno 628 nach Ulm gegangen, um die rudolfinische Karten zu drucken, weil in Linz die Druckereien durch den Krieg zerstört worden waren. Er hat dann in Prag dieses Werk dem Kaiser überreicht, er hat ihm dann auch Geld bezahlt. Die Ephemeriden, die dort nicht gesteht, sind die eure Genauigkeit, man hat, der Kaiser hat sich dann bemüht, ihn zu halten und hat gesagt, er soll doch katholisch werden, aber was wollte er nicht. Dann hat er sich mit Wallenstein verbunden, der nun langsam mächtig wird. Ging dann nach zum Wallenstein, nach Sagan. Der Kaiser sagte ihm, er habe kein Geld, aber er wolle, soll doch zu Wallenstein gehen und er habe doch immer Geld und er werde vielleicht ihn können zahlen. Denn der Kaiser hatte damals bei Peter schon eine Schuld von 13.000 Gulden. Und wenn ihr den Gulden zu 100 Franken legt, so ist das 1,3 Millionen. Das heißt, die Gutachten des Kaiser waren sehr groß. Und auch wenn er nur einen kleinen Teil erhalten hat von dem, was er präsentiert, dass er also keineswegs ein anderer Mann hat. Aber er hatte natürlich, er hätte gern schon etwas mehr Geld bekommen und hat sich bemüht. Er ging dann auch an den Reichstag nach Regensburg an und 30 und der Hoffnung, er könnte etwas spezialständig einzutreiben tun. Aber er ist dann dort krank geworden und gestorben. Nun, das ist das äußerliche Reden. Das wissenschaftliche Werk Peters werde ich in der Vorlesung teils würdigen. Ich möchte Ihnen aber noch in der nächsten Mal kurz doch noch etwas über den 30-jährigen Krieg sagen, wie das gegangen ist, denn das werde ich aus der Schule zwar nicht mehr erinnern, wenn Sie es vielleicht gar nicht gelernt haben. Aber man muss das etwas wissen, auch um die Tragödie Galileis begreifen zu können, denn auch sein Fall ist nur im Rahmen des 30-jährigen Kriegs verstanden. Der aus Legles, der missrepräsentiert die Tragödie Galileis komplett.